So, nun zu unserem Text. Wir beginnen denn mit Offenbarung Kapitel 2. Aber vor dem wir dieses Wort lesen, lasst uns erheben und noch einmal beten. Herr Jesus, wenn wir nun dein heilig Wort lesen, bitten wir dich, dass du zu uns reden wollest. Schenk mir auch die rechten Worte, Gedanken. Sei du in unserer Mitte und wirke über Bitten und Verstehen. Amen.
Amen.
Es fällt mir immer schwer, wenn ich wieder in Deutsch reden muss. Die Umstellung ist hier groß. Vor unserem Abflug sagte die Frau mir, du willst du nicht einen Mantel mitnehmen? Ich sage, oh, wofür? Den brauche ich nicht. Wir sind ja nur eine Woche in Europa und einen Mantel braucht man nicht. Aber nun kann ich Paulus vielleicht besser verstehen, dass er schrieb, dass sie seinen Mantel mitbringen sollten. Wir haben nun einen Mantel, habe ich hier bekommen vom Bruder Ritzel. Der ist sehr willkommen. Der Unterschied ist ja gewaltig. Das habe ich mir nicht so gedacht. Es ist wie ein Traum, wenn man nun auf Schnee geht und die Kälte so fühlt. Bei uns wird es nicht so kalt, nur wenn wir in den Tiefkühlraum gehen, dann fühlen wir das. Auch mit der Sprache ist genau solche eine Umstellung. Bei uns verkündige ich das Wort ja nicht in der deutschen Sprache. Und dann die ersten Vorträge fallen einem schwer. Aber der Herr wird vielleicht auch Gnade dazu schenken. Nun zur Offenbarung Kapitel 2. Dem Engel der Gemeinde zu Ephesus schreibe: Das sagt, der da hält die sieben Sterne in seine Rechten, der da wandelt mitten unter den sieben goldenen Leuchten. Ich weiß deine Werke und deine Arbeit und deine Geduld und dass du die Böse nicht tragen kannst und hast versucht, die, so da sagen, sie seien Apostel und sind's nicht und hast sie als Lügner erfunden und verkriechst und hast Geduld und um meines Namens willen arbeitest du und bist nicht müde geworden. Aber ich habe wider dich, dass du die erste Liebe verlässest. Gedenke, wovon du gefallen bist, und tue Buße, und tue die ersten Werke. Wo aber nicht, werde ich dir bald kommen und deinen Leuchter wegstoßen von seiner Stätte, wo du nicht Buße tust. Aber das hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hassest, welche ich auch hasse. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist in Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Holz des Lebens, das im Paradiese Gottes ist. Soweit. Nun in diesen Tagen bin ich in eine Gemeinde und ich weiß nicht, ob es deshalb ist, dass ich fühlte, als ob der Herr mir dieses Wort aufs Herz legte. Ich habe mit dem Bruder Ritzel nicht geredet. Ich habe ihn gefragt, worüber soll ich reden, hat mir aber nicht gesagt. Und dann habe ich gesagt, Herr, gut, dann will ich darüber reden, was du mir aufs Herz gelegt hast. Die sieben Briefe an die sieben Gemeinden sind Schreiben haben verschiedene Botschaften und Bedeutungen. Ich könnte wohl sagen, dass sie auch eine vielfältige Bedeutung haben. Erstens, jeder Brief hat eine besondere Botschaft persönlich vom Herrn an seine Gemeinde, die er mit Namen nennt. Zum Beispiel, dies ist ein Brief an die Gemeinde zu Ephesus. Der nächste an die Gemeinde zu Smyrna. Und jeder Brief hat eine besondere Botschaft für die Gemeinde, an die der Herr geschrieben hat. Das ist ein persönlicher Brief des Herrn an die Gemeinde. Dieser Brief war von größter Bedeutung für die Gemeinde und für die Gemeinden. Wenn wir daran denken, dass dieses nach der Himmelfahrt war, dass dies Briefe sind, die der Herr durch seinen Engel den Apostel Johannes geboten hat, aufzuschreiben. Also erstens war es ein Brief gerichtet an die Gemeinden mit einer persönlichen Botschaft vom Herrn. Zweitens ist es eine Botschaft an alle Gemeinden, aus allen Zeiten. Eine Botschaft an alle Gemeinden aus allen Zeiten. Die sieben Briefe an alle Gemeinden. Drittens, diese Briefe stellen uns auch ein prophetisches Bild von der Kirchengeschichte. Zum Beispiel der Brief an Ephesus, sein Bild der Gemeinde Jesu auf Erden im ersten Jahrhundert. Der zweite Brief, die Gemeinde, die gelitten hat, Verfolgung erleiden musste, könnten wir sagen bis zum dritten Jahrhundert, zweiten und dritten, ersten, zweiten, dritten Jahrhundert, die Gemeinde, die so verfolgt worden ist und so weiter, bis die letzte Gemeinde, Laodicea. Die laue Gemeinde, Gemeinde der Endzeit, symbolisch. Wir können ja die Tiefen des Wortes Gottes nicht erfassen. Das ist etwas Vollkommenes. Dann sind diese Briefe auch von Bedeutung für einen jeden ganz persönlich. Weil in jedem Brief heißt es auch, wer Ohren hat zu hören, der höre. Also auch für uns als Gemeinde sind diese Briefe von größter Bedeutung. Und dann kann man verstehen, warum es im dritten Vers des ersten Kapitels heißt, selig ist, der da liest. Und die da hören die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben ist. Und auch im 22. Kapitel, Vers 7, selig ist, der da hält die Worte der Weissagung in diesem Buch. Diese Worte sind von größter Bedeutung für uns als Gemeinde und für Sie auch hier in Ihrer Gemeinde. Und nicht nur der Brief an die Epheser, sondern die sieben Briefe als Gemeinde als Ganzes und auch für einen jeden persönlich. Lasst uns nun diese Gemeinde etwas näher betrachten. Die Gemeinde in Ephesus war von Paulus, natürlich durch das Wirken Gottes, gegründet worden. In Apostelgeschichte 19 wissen wir vom Anfang dieser Gemeinde. Eine Gemeinde, die geisterfüllt war, wo Gott kräftiglich gewirkt hat durch den Paulus. Wir wissen von den Schweißtüchern. Kranke sind geheilt worden, Dämonen ausgefahren. Wir wissen von den 7 Söhnen Skephas. Paulus 3 Monate dort in der Schule geredet, dann 2 Jahre lang in der Schule des Tyrannus, sodass das Wort Gottes in ganz Asien hörbar wurde und Gott mächtiglich dort gewirkt hat. Wir wissen auch, wie die Gemeinde dort im Anfang ihr Leben bereinigt hat mit den 7 Söhnen Skephas, die gläubig geworden waren, die kamen, bekannten ihre Sünden. Zauberbücher wurden verbrannt, öffentlich. So gewaltig wuchs und nahm das Wort Gottes zu. Nach Paulus war Johannes sehr oft in dieser Gemeinde zu Hause. Und dann als alter Mann, vielleicht 95, 96 nach Christus, da sandte der Herr Jesus diese Botschaft an seine Gemeinde. Das erste, was der Herr ihnen sagt, ist: Ich weiß deine Werke. Der Herr stellt sich selbst vor dieser Gemeinde. Er sagt, es ist der, der die 7 Sterne in seiner Hand hat. Und die 7 Sterne, das waren seine Engel, seine Botschaften, die Hirten der Gemeinde, die Leiter der Gemeinde, sagte, die hat er in seiner Hand. Und seltsame Weise nennt er die Sterne. Weiß nicht wie. Wie das in der deutschen Sprache ist, in der englischen Sprache und anderen Sprachen, spricht man von Stars, auch von Filmstars. Die leuchten, die hervorragenden, werden Sterne genannt. Und der Herr vergleicht seine Verkündiger des Evangeliums mit Sternen. Er sagt, das sind Sterne. In seine rechten Hand. Das ist ein hoher Standard. Wir wissen, dass ein Stern leuchtet. In der Zulu-Sprache ist es, dass die Gläubigen, die Sterne am Himmelszelt sind, unantastbar. Die werden nicht bewegt, die stehen fest, die scheinen unaufhörlich. So sollen Verkündiger des Evangeliums sein. Sterne in der Hand Gottes, des Herrn. Und dann sagt er, von den Gemeinden sind 7 goldene Leuchte. Leider haben wir keine Zeit, um ausführlich über alles zu reden. Ich rühre das nur ganz kurz an. Die 7 Leuchte, Symbol der 7 Gemeinden. 7 ist eine vollkommene Zahl, schließt alles in sich. Die ganze Christenheit, alle, die zu Jesus gehören, zu seiner Gemeinde, schließt das in sich. Das sind goldene Leuchte. Gold, sollten Gold wert sein, von höchstem Schatz. kostbar, Gold gereinigt, geheiligt, redet auch von der Herrlichkeit Gottes. Und dann sagt er ist es, der unter diesen goldenen Leuchten wandelt. Ich weiß nicht, ob wir uns das immer so bewusst sind. Er ist hoch erhoben, sitzt zur Rechten des Vaters. Aber er wandelt auch unter diesen Leuchten. Er wandelt in diesen Gemeinden. Und wir wissen ja aus dem ersten Kapitel, als Johannes, der an seiner Brust lag, der dem Herrn Jesus sehr nahe war, als der Herr Jesus auf Erden war, als Johannes ihn sah, wie er sich auf ihm offenbarte, als der, der unter den Leuchten wandelt, da fiel er zu Boden wie tot, als er ihn sah. Man kann das nicht fassen. Er kannte den Herrn Jesus ja so gut. Er hat an seiner Brust gelegen. Aber als der Herr Jesus sich offenbarte, wie er wirklich ist, wenn er unter den Seinen wandelt, fiel er zu Boden wie ein Toter. Und im ersten Kapitel wird uns gezeigt, wie seine Augen waren, sein Haupt, sein Kleid, sein Gewand. Einige sagen ja, das war ein priesterliches Gewand. Kann sein, dass das auch gilt, aber wir sehen ihn dort auch in einem Gewand des Richters. Des Richters. Und der Herr Jesus offenbart sich unter den Seinen als Richter. Und er sagt, ich wandle unter euch. Ich persönlich, ich, Elustege, wandle nicht unter ihnen. Ich weiß nicht viel von ihnen. Fast gar nichts. Außerdem, dass ich 7-mal, wenn ich recht gezählt habe, hier war, schon hier geredet habe, aber kenne sie nicht so persönlich. Aber der Herr Jesus sagt, ich weiß und er weiß alles. Ihm ist nichts verborgen. Er weiß alles über uns. Das Gute und das Schlechte. Und er wusste alles von dieser Gemeinde in Ephesus. Da war nichts, wovon er nicht wusste. Und er hat auch alles niedergeschrieben. Und dann beginnt er. Er sagt, ich weiß deine Werke. Er wusste ihre Werke, ihre Arbeit. Ich weiß deine Arbeit, deine Geduld, dass du die Bösen nicht tragen kannst. Und hast versucht, die da sagen, sie seien Apostel und sind's nicht. Und hast sie als Lügner erfunden und verträgst und hast Geduld. Und um meines Namens willen arbeitest du und bist nicht müde geworden. Welch ein wunderbares Zeugnis von Menschen, die arbeiten und nicht müde werden. Es wird ihnen nicht zu viel. Das ist etwas Einziges. Er sagt, ich weiß deine Geduld. Ich weiß, wie geduldig du bist. Lieben Freunde, Geduld ist Not. Du verträgst und hast Geduld. Können wir Sachen ertragen? Wenn es auch toll um uns und über uns geht, ganz schlimm ist, geduldig zu bleiben. Ich weiß deine Werke. Das waren gute Werke. Deine Arbeit, deine Geduld, dass du die Bösen nicht tragen kannst. Das ist auch etwas Wunderbares. Es ist nicht gut, wenn man die Sünde duldet und die Bösen mit ihrem bösen Werk. Er sagt, du hast sie geprüft, du hast sie versucht. Das ist etwas sehr Gutes, wenn Menschen geprüft werden, versucht werden, ob es wirklich stimmt. Hast sie als Lügner erfunden? Wir uns, wenn etwas schwarz ist und wir nennen es weiß. Alle diese Sachen, eigentlich wäre die Geduld genug, um einen Vortrag drüber zu halten. Das Prüfen, die sich Apostel nennen und es nicht sind und als Lügner erfunden werden, das wäre auch schon ein Thema, wo man mehrere Abende über sprechen könnte. In der Gemeinde waren Menschen, die sich Apostel nannten. Botschafter Gottes meinten, dass sie Offenbarungen Gottes hatten. Dass Gott ihnen Sachen aufs Herz legte. Besondere Erleuchtung. Erkenntnis. Aber hast du als Lügner erfunden? Solch eine Gemeinde, würde ich sagen, ist vollkommen. Damit muss man zufrieden sein. Jeder Prediger, der solch eine Gemeinde hat, von der Herr Jesus selbst sagt, die ist so, sollte man sagen so. Daran, solch eine Gemeinde kann man nicht tadeln. Und jeder Prediger oder Pfarrer kann sich glücklich schätzen. Solch eine Gemeinde. Aber, lieben Freunde, der Herr Jesus sagt aber. Aber. Er hat etwas gegen diese Gemeinde. Er hat etwas gegen wieder diese Gemeinde. Er sagt, ich habe wieder dich, dass du die erste Liebe verlässest. Das habe ich wider dich. Und dann gebrauchte ganz, ganz schlimme Worte und sagt, gedenke, wovon du gefallen bist. Es war eine Gemeinde, die gefallen war. Und tue die ersten Werke, wo aber nicht, werde ich dir bald kommen und deinen Leuchter verstoßen. Deinen Leuchter verstoßen. Der Herr Jesus hat sich mit dieser Gemeinde trotz allem Guten nicht zufrieden gegeben. Und ging so weit und sagt, du bist in großer Gefahr, dass ich bald zu dir komme und den Leuchter wegnehme. Warum? Weil du die erste Liebe verlassen hast. Was bedeutet die erste Liebe? Wisst ihr? Verschiedene Möglichkeiten. Was bedeutet die erste Liebe für seine Gemeinde? Wir können sagen, das ist die erste Liebe, die wir hatten, als wir zum Glauben kamen. Wir können sagen, die erste Liebe war die höchste, die beste Liebe. Es wird gesagt, dass im Griechischen, als der verlorene Sohn zurückkam, ich habe das nun nicht nachgeprüft, ich denke nur jetzt plötzlich daran, als der Vater seine Knechte sandte, holt das beste Kleid. Das ist genau dasselbe Wort im Griechischen wie hier, die erste Liebe. Das erste Kleid, das beste Kleid, das hervorragendste Kleid. Dann können wir auch sagen, die beste Liebe, die höchste Liebe, die hervorragendste Liebe. Vielleicht könnten wir auch sagen, die erste Liebe war die erste Liebe in der Christenheit, Die erste Liebe ist auch die, wo Jesus uns alles ist. Alles. Ich weiß von einem Gottesmann, der getadelt wurde, ein Leiter, eine Mission, wo Gott mächtiglich gewirkt hat, in Erweckungskraft. Der wurde getadelt und sagt, ach, du hast kein Gefühl, du liebst die Kinder nicht. Du bist so hart und so grob mit den Kindern, der Mitarbeiter. Da sagte, das stimmt nicht. Er sagte, ich selber habe 6 Kinder. Ich liebe sie. Aber ich glaube, dass man Kinder lieben muss und nicht anbeten muss, sondern dass wir Gott anbeten müssen. Dass Jesus der Erste ist. Dass wir ihn mehr lieben als irgendetwas anderes. Und der Herr hat ja zwar gesagt, wer Vater oder Mutter, Frau, Kind mehr liebt als mich, der ist mein, nicht wird. Und dann sagt er ja auch, wer Vater oder Mutter nicht hasst, und zwar auch sein eigen Leben und alles, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Das bedeutet nicht, dass wir sie hassen sollen. Aber wenn ich es so stellen darf, dass wenn wir die Liebe, die wir zu unseren Lieben haben, vergleichen mit der Liebe zu ihm, dann ist die Liebe zu den unseren, zu unseren Kindern, Frau oder Eltern, im Vergleich mit der Liebe wie Hass. Dass man die Liebe gar nicht mal vergleichen kann, die glühende, inbrünstige, heiße Liebe zu ihm. Und der Herr sagt, das habe ich wider dich. Die erste Liebe hast du verlassen. Die Liebe, die du einmal gekannt hast. Oder die im Beginn dort war, nach deiner Bekehrung. Als der Herr dir so kostbar wurde. Und war der Herr dein Ein und Alles. Als die Liebe brannte im Herzen und kein Opfer zu groß war, kein Gebot zu schwer, es einem eine Freude war, dem Herrn zu dienen, zu gehen, wo er einen hinschickte, zu folgen, wenn er rief, dass man sofort ihm folgte. Kein Widerwort, kein sich überlegen, sondern nur ein Ja, Herr, ich folge dir, war verlassen. Die erste Liebe, das Gefühl zu dem Herrn Jesus, war nicht mehr dort. Es war nicht mehr, wie es im Anfang war. Nun, lieben Freunde, wir haben gehört, unser Bruder sagte, Erweckung lässt sich nicht übertragen. Das ist ganz gewiss so. Das kann man nicht übertragen. Es gibt auch Zeiten der Erweckungen. Aber eines möchte ich heute Abend ganz, ganz klar darstellen. Wenn ein jeder, der sich Christen nennt, nicht erweckt, und dieses Erweckungsfeuer, wenn ich so nennen darf, nicht brennt im Herzen, ist er ein gefallener Christ. Wenn das, was vielleicht zu Hunderten oder Tausenden geschieht in Zeiten der Erweckungen, auch nicht an anderen Orten zu übertragen ist und geschieht, aber in eigenem Herzen muss das Feuer brennen. Diese glühende Liebe, die muss dort sein. Und wenn sie nicht dort ist, ist der Christ oder die christliche Schar oder der Hauskreis oder die Gemeinde eine gefallene Gemeinde. Und der Herr sagt, wenn die Gemeinde nicht Buße tut, dann sieht es schlimm aus. Und dann geschieht das, was wirklich in Ephesus geschehen ist. Wirklich geschehen ist. Jahrhunderte und über 1000 Jahre keine Spur von der Gemeinde. Der Leuchte in Ephesus ist hinweggetan worden. Sie haben dieses Wort nicht gehalten. Sie haben es gehört, sie haben es gesehen, aber der Befehl war auch, das zu halten. Und dann hat der Herr den Leuchte der Gemeinde, den goldenen Leuchte, hinweggetan aus Ephesus. Und andere Sachen sind hineingekommen. Mohammedanismus, Islam und so weiter. Gottlosigkeit. Und dieses Wort gilt nicht nur die Gemeinde, sondern auch uns als Gemeinde. Und jede Gemeinde, die sich Jesu Gemeinde nennt, und jeden ganz persönlich. Meine lieben Freunde, ich möchte nicht darüber reden, der sich Apostel nennt und ist es nicht. Oder ein Nikolait ist. Nach den Kirchenvätern spürt man und hört man, dass sie sagten, die Nikolaiten waren Menschen, die sich Christen nannten, aber nicht dementsprechend lebten. So wie diese Apostel, die sich Apostel nannten, und dann erfunden worden aus keine. Die Gefahr ist dir groß, besonders in Gemeinden, besonders mit Kindern, die in der Gemeinde aufwachsen. Da hat man viele Unbekehrte. Die haben den Schein, die haben das äußerliche Wesen, aber die haben das Leben nicht. Zwar werden sie Christen genannt, aber sind es nicht in Wirklichkeit. Aber da muss sich ein jeder selbst prüfen. Wie steht es bei mir? Nicht nur mit den Kindern, das kann auch mit den Eltern so sein. Wir können in der Gemeinde sein. Wir können uns Apostel nennen. Aber die, die dem Herrn nahe sind und das gründlich prüfen, die spüren, das ist eine Lüge. Das stimmt nicht. Nun tadelt der Herr diese Gemeinde. Er sagt nicht, ich bin zufrieden, ich schließe meine Augen dafür, ich rühre das nicht an. Nein, er sagt, dieses habe ich wider dich. Und du bist in Gefahr, dass ich dich hinweg tue. Die erste Liebe hast du verlassen. Nun könnten wir unser Leben mal etwas betrachten und zurückschauen in unserem Leben. Wie steht es mit der ersten Liebe? Lieben wir den Herrn, so wie wir ihn vor dem geliebt haben? Oder war da eine Zeit in unserem Leben, wo wir den Herrn inbrünstiger geliebt haben als jetzt? Wo das Gefühl für ihn, wo das Herz mehr schlug für ihn als jetzt? Wo es uns eine Freude war, ihm zu dienen, wo es uns eine Freude war, für ihn zu leiden, wo es uns eine Freude und Vorrecht war, ein Opfer zu bringen, aber jetzt nicht mehr. Vielleicht wie ein Ehepaar. Im Anfang liebt man sich. Kann man auch zu weit gehen, aber nach Jahren erkaltet die Liebe. Man kann sogar eine andere Liebe entfacht werden zu einer anderen Frau. Wie sieht es bei uns geistlich aus? Ist die erste Liebe zu Jesus da? Wir können das Beste aufweisen. Was Wunderbares. Aber wenn die erste Liebe fehlt, sind wir in Todesgefahr. Dann geht es uns um Leben oder Tod. Und dann sagt der Herr, gedenke, wo du gefallen bist. Die erste Liebe. Darf ich, vor dem ich zu dem nächsten Punkt gehe, noch einmal zurückgreifen, die erste Liebe? Die Liebe zum Herrn, inbrünstig, glühend, feurig, ganz für ihn. Aber wer sagt, dass er Gott liebt und liebt seinen Bruder nicht, ist ein Lügner. Ist gut, dass wir uns prüfen. Wir können ja Apostel sein und lügen. Wir können auch sagen, wir lieben Jesus, aber lieben wir den Bruder? Darf ich ein Beispiel nehmen? Hier ist Bruder Rizzo. Als Sie ihn kennenlernten, wie war es? Wie war Ihr Verhältnis zu ihm? Wie ist es heute? Als Sie zum Glauben kamen, wie war das Verhältnis zu der Gemeinde, zu den Christen, den anderen Mitchristen? Wie ist das heute? Die Möglichkeit ist, dass es dort ein Vorrecht war, eine Freude, aber jetzt eine Last. In der Zeit konnte man sich nicht genug treffen, zusammen beten, das Wort Gottes teilen, vom Herrn reden. Heute ist das nicht mehr so. Ach, ich habe genug von dem. Ja, und dieses und jenes. Die Liebe deckt auch der Sünde Menge. Das müssen wir nun recht verstehen. Das bedeutet nicht, dass wir das decken, wenn einer sich Apostel nennt und es nicht ist und sagen, das schadet nicht. Nein, das sagt das nicht. Das tut die Liebe nicht. Die Liebe straft. Die Liebe züchtigt. Die Liebe duldet die Sünde nicht. Aber wenn es heißt, die Liebe deckt der Sündenmenge, bedeutet es dieses, dass wenn der Bruder auch sündigt, dass man nicht darüber abgeredet und das ausposaunt und zu dem anderen geht und sagt, du, der war so grob, der hat mich so unfreundlich geantwortet. Wie kann er bloß das tun? Sehen Sie, das tut die Liebe nicht. Sondern die Liebe, wenn jemand sündigt, dann geht sie zu ihm. Und in Sanftmut und Demut ist diesem Menschen zur Hilfe. Die Bibel sagt, wenn jemand sündigt, wenn dein Bruder sündigt, geh zu ihm, hilf ihm. Wenn er nicht hört, nimm noch eine zu ihm und geh zu ihm. Das ist die Liebe, die will den Menschen helfen. Die Liebe achteredet nicht. Die Liebe hält sich nicht auf mit den Sünden anderer Menschen. Und man klatscht über die mit der Zunge, nicht mit den Händen. Und hat die Freude daran, um mit anderen über die Fehler anderen Christen zu reden. Um Menschen zu kritisieren, Fehler zu finden und zu sagen, ach, nun tut der so. Und wenn der Mensch hier steht und predigt, ach, der kann predigen, aber das, er macht selber so. Oder die Person, die kann beten, fromm beten, aber was hat die nicht getan? Und da ist Groll, Nachtragen, Bitterkeit, im Herzen. Aber die Liebe kennt keinen Groll. Die Liebe kennt kein Nachtragen. Die Liebe sucht nicht nicht das Ihre. Lieben Sie den Herrn über alles. Lieben Sie Ihren Bruder und Schwester über alles. Ist da dieses enge Verbundensein, dass wenn man sich trifft, dass man sich darüber freut, dass es ein Segen ist. Da ist man nicht kalt zu einem anderen. Da kann man sich nicht trennen. Da zieht das Herz, ein Herz an die Liebe, zieht ein Herz ans andere. Da sagt man nicht, ach, schadet nichts, ob ich den Menschen gesehen habe oder nicht. Gar kein Gefühl für ein anderes. Aber wenn ich dennoch sage, ich liebe ihn, aber ich liebe meinen Bruder nicht, bin ich ein Lügner. Und der Herr sagt, das habe ich wider dich. Das hatte er wider seine Gemeinde. Der Herr wandelte nicht mehr auf Erden. Der hat mit den Leuten geredet und sie gelehrt, als er auf Erden war. Aber vor dem der letzte Apostel starb, sagte der Herr, ich kann nicht schweigen. Ich schreibe dieser Gemeinde einen Brief. Im Himmel konnte er es nicht mehr ertragen, weil er gleichzeitig auch unter ihnen wandelte. Und da hat er hier manches gemerkt, manches gespürt, manches gesehen, dass er sagte, die können nur so handeln, weil die erste Liebe verlassen worden ist. Ein Mensch, der in der ersten Liebe lebt, der kann nicht so reden, der kann nicht so handeln, der kann nicht so fühlen. Trotz all dem Guten, sagte der Herr, da ist eines widerlich, das ist die Liebe. Nun, lasst uns mal selber prüfen, wie sieht's aus? Der Herr sagt, wer ein Ohr hat zu hören, der höre. Wie sieht's aus mit dem Verhältnis zu dem lieben Gott, zu dem Herrn Jesus? Wie ist das Verhältnis zu einem anderen, zu einer zum anderen? Ist da vielleicht etwas, was uns untereinander trennt? Ist da vielleicht ein böser Gedanke oder ein Groll oder etwas, was zwischen uns ist? Das ist ein Zeichen, dass wir die erste Liebe verlassen haben. Was sagt der Herr nun zu dieser Gemeinde? Was für Rat gibt er dieser Gemeinde? Er sagt nicht, nun betet, dass der Herr euch mit Liebe erfüllt. Betet, dass der Herr seine Liebe wieder ausschüttet in euren Herzen. Er sagt, nein. Gedenke, wo du gefallen bist. Gedenke, bete nicht um mir Liebe. Bete nicht um Liebe. Gedenke, wo du gefallen bist. Geh zurück, Schritt für Schritt. Zurück. Wo hat es begonnen, dass mein geistliches Leben bergabgegangen ist? Wie hat das begonnen? Wo habe ich gesündigt? Wo habe ich den ersten falschen Schritt gemacht? Seit wann ist dieses so in meinem Leben? Was ist schiefgegangen? Sehr oft sagen Menschen, ja, ich weiß gar nicht, wo es schief. Ich weiß nicht, was ist verkehrt gegangen. Ich weiß, dass es nicht stimmt, dass es nicht so ist, wie es sein sollte. Dass ich den Herrn nicht so inbrünstig liebe und meine Geschwister im Herrn auch nicht so inbrünstig liebe. Ja, ich hatte keine Zeit für die Welt. Ich hatte keine Zeit. Mein Herz war nicht im eigenen Geschäft. Es war beim Herrn. Der Herr war der Erste. Die Bibel, das Bibellesen, das Beten, das Singen, das heiße Verlangen. Trotzdem, ich vielleicht noch in die Kirche gehe. Ich kann auch verkündigen. Aber der Herr sagt, ich habe wider dich die erste Liebe. Die beste Liebe, die höchste Liebe, die ist nicht mehr so, wie sie war. Und der Herr lässt uns da nicht mit durch, dass er sagt, ja, ich weiß nicht, er sagt, denke daran, erinnere dich, sag dir mal, wo das schiefgegangen ist. Das weißt du. Gedenke, wo du gefallen bist. Das hat irgendwo begonnen. Da ist irgendwo, wo Sünde hineingekommen ist, ein falscher Schritt. Kann ein falscher Gedanke gewesen sein. Ein falsches Wort. Irgendetwas. Und der Herr sagt, gehe zurück. Und wenn man zurückgeht, den Weg zurück, dann soll man alles bereinigen. Man sagt, oh ja, hier war es falsch, da, aber zurück bis an den Kern der Sache, an die Wurzel der Sache. Wo hat es begonnen? Wo ist es schiefgegangen? Sagt der Herr, sagt der Gedenke, wovon du gefallen bist. Und tue Buße. Lieben Freunde, es gibt keinen anderen Ausweg für einen Christen, der die erste Liebe verlassen hat und verloren hat, als dieser Weg. Gedenke, denke daran, prüfe dich selbst. Schau dein Leben an. Schau, wie es heute ist. Schau, wie es in der Vergangenheit war. Hat sich etwas geändert? Ist da jetzt etwas, was dort nicht war, was man dort nicht kannte? Ist was anders hineingekommen, dazu gekommen? Dann zurück, wo hat es begonnen? Wir haben keine Wahl, keinen anderen Ausweg. Das ist der Weg, der vorgeschrieben wird. Zurück, gedenke, wo du gefallen bist, sagte den Ephesern. Wisst ihr, wie es war im Anfang, als ihr eure Zauberbücher verbrannt habt, als ihr euer Leben bereinigt habt, als ihr nichts Böses geduldet habt in eurem Leben, als das mit den 7 Söhnen Skephas geschah. Und sie zum Hohn und Spott wurden für die Teufel. Da hattet ihr eine göttliche Angst und Furcht und habt euer Leben bereinigt und wolltet nichts Verborgenes in eurem, keine Werke des Finsternis dulden. Aber was ist jetzt geschehen? Zurück, wo ist es schiefgegangen? Zurück, wo ist es schiefgegangen? Und lieben Freunde, Erweckung, wie es sein mag, im eigenen Leben, in der Gemeinde, im Land, kann nicht geschehen, es sei denn, dass wir ein Ohr haben zu hören, was der Geist uns sagt. Durch sein Wort, des Herrn Botschaft an seine Gemeinde. Ich denke, wo ist es schiefgegangen? Was ist die Aufgabe nun? Dass ein jeder sich persönlich prüft, wo ist es schiefgegangen in meinem Leben? Was habe ich verkehrt gemacht? Was habe ich falsch gemacht? Und das nicht in Ruhe lassen. Wir dürfen das nicht dulden. Das muss zurechtgebracht werden. Das muss geordnet werden. Das muss ins Reine gebracht werden. Alles viele Beten hat keinen Sinn. Man betet nicht darum. Man denkt daran und dann sagt er, tue Buße. Tue Buße deswegen. Tue die ersten Werke. Jetzt schreibt der Herr Jesus uns vor, um das zu tun, was wir getan haben, als wir uns bekehrt haben. Denken Sie mal daran, als Sie sich bekehrt haben, was haben Sie sich gemacht? Was haben Sie getan? Vielleicht in Staub und Asche Buße getan. Das Leben bereinigt. Das Leben geordnet, gebrochen mit den falschen Dingen, weltlichen Freunden, mit der Sünde, Und das schreibt er uns vor. Mach, tue das, was du getan hast, als du dich bekehrt hast. Gedenke, wo es schief gegangen ist. Bringe das in Ordnung. Bekehre dich. Ändere deinen Sinn. Tue Buße. Das bedeutet, erkenne deine Sünde. Entschuldige sie nicht. Rechtfertige dich nicht. Streite nicht für dich selbst, sondern erkenne deine Sünde an und bereue sie. Bereue sie, dass einem leid tut, dass man so gesündigt hat. Und dann bekenne sie. Bekenne die geistliche Schuld. Herr Jesus, ich bin schuldig. Tue die ersten Werke. Die ersten Werke. Wer bekehrt ist, der erinnere sich daran, was er getan hat, dass er sich bekehrt hat. Und der Herr sagt, eines, das dir helfen wird, das Einzige, dass du dich bekehrst, wie du dich am Anfang bekehrt hast. Was wäre geschehen ohne die erste Bekehrung? Oh, ich wäre in die Hölle gefahren. Schlimm. Nun sagt der Herr, bekehre dich so, wie du dich bekehrt hast. Tu die ersten Werke. Dass es dir solch ein Ernst ist, der Sache. Nicht gleichgültig, nicht oberflächlich. Dass es dir ums Ganze geht und sagt, ich kann nicht anders. Ich muss Schluss machen mit dieser Sünde. Ich muss mich bekehren. Ich muss mich hiervon trennen. Und wenn wir das tun, ein Ohr haben zu hören, gehorsam sind, halten, was uns sagt, dann brauchen wir nicht, um die erste Liebe wieder zu beten. Wir brauchen nicht Gebetsstunden heiß halten und sagen, Herr, erfüll uns mit deiner Liebe. Die kommt schon von selbst. Wenn wir seinem Wort gehorsam sind. Und er sagt, wer überwindet, dem will ich geben vom Teil, vom Lebensbaum. Dem Adam wurde die Tür geschlossen im Paradies, im Garten Eden. Der konnte nicht von dem Lebensbaum essen, der hatte gesündigt. Der Herr öffnet den Weg für uns und sagt, du kannst teilhaben im Paradies, vom Lebensbaum, wenn du überwindest. Inwiefern überwinden? Gedenke, wovon du gefallen bist. Da, wo es falsch gegangen ist, das überwinden. Also sagte mich, das kann ich nicht. Du kannst nicht erwarten, dass ich mich so beuge und so demütige, dass ich zu dem gehe. Er hat ja gegen mich gesündigt. Und wenn er 1000 Mal gegen dich gesündigt hat, deine Reaktion war nicht recht. Die Reaktion. Es geht ja nicht darum, was der Nächste macht in erster Linie, wie der sündigt, sondern wie wir darauf reagieren und dazu reagieren. Die Sünde des Nächsten, die führt mich nicht ins Verderben, sondern meine eigene Sünde. Wenn auch 1000 Mal unfreundlich ist, habe ich kein Recht, einmal unfreundlich zu sein. Und das eine Mal meiner Unfreundlichkeit ist genug, dass der Herr mir sagt, gedenke, wo du gefallen bist und tue Buße und die ersten Werke. Ja, aber Herr, er hat 1000 Mal gesündigt, ich nur einmal. Das hat nichts mit mir zu tun. Wie oft er gesündigt hat, das ist seine Sache. Sehr wahrscheinlich, wenn ich mich bekehre und die ersten Werke tue und meine Sache in Ordnung bringe und sage, Bruder, verzeih mir, dass ich so gehandelt habe, dann sagt er auch, verzeih mir, ich bin schuldiger, als was du bist. Vielleicht bekehrt er sich nicht, weil ich mich nicht bekehre. Vielleicht tut der keine Buße, weil ich nicht Buße tue. Wird er meinetwegen verstockt? Wer überwindet? Können Sie überwinden? Vielleicht ist das eigene Ich. Es ist demütigend, um seine Schuld zu erkennen und die zu bekennen. Es ist demütigend, die Sache ins Reine zu bringen. Es ist demütigend zu sagen, verzeih mir, ich habe gesündigt. Ich hätte nicht so handeln müssen. Ich hätte nicht so reagieren dürfen. Der macht falsch und da mache ich auch falsch. Wir Christen sind doch seltsame Geschöpfe. Kein Mensch wird sein Auto fahren. Und wenn er an einem Ort kommt, wo jemand anders abgestürzt ist im Abgrund oder auf Glatteis vom Weg abgekommen ist und hat sein Auto geschadet oder ist vielleicht dabei umgekommen, dann komme ich mit meinem Auto und sage, der ist hier abgestürzt, nun muss ich auch abstürzen. Das tue ich nicht. Sondern sage, jetzt Vorsicht, Elo, der ist hier abgestürzt. Schau, dass das nicht mit dir geschieht. Aber wir im geistlichen Leben, wenn jemand sündigt, dann sündigen wir auch. Denn ist das auch eine Lizenz für uns, um zu sündigen. Anstatt, dass wir sagen, vorsichtig, der hat gesündigt, ich darf nicht sündigen. Aber nun muss ich ihm helfen. Die Liebe darf nicht erkalten zu ihm und zueinander. Wir sollen eine Gemeinde sein, in der die erste Liebe gefunden wird. Liebe Freunde, lasst uns dieses zu Herzen nehmen. Wenn die erste Liebe, wenn wir die verlassen haben, wenn das nicht mehr so ist, wie es war im Anfang, es sei denn, dass diese Gemeinde so stark ist und die Männer hat, die unterscheiden können und prüfen können und der sich Apostel nennt, als Lügner erfunden wird und dass sie sich mit denen nicht identifizieren. Dann kann sie fortbestehen. Aber wenn sie geduldet werden, dann wird die mitschuldig. Aber der Herr hat nicht gefallen an den Tod des Menschen, sondern dieses Wort ist zu uns gesandt, um uns zu helfen, dass wieder wir am Punkt gelangen, wo wir waren, als wir geistlich aufs Höchste waren. Es darf in einem Christenleben kein Abwärts geben. Das darf nicht. Gott duldet das nicht. Sondern nur bergauf. Die Liebe soll zunehmen. Möge Gott schenken, dass ein jeder von uns Ohren hat zu hören, was der Geist uns sagt. Und dieser Brief des Herrn an seine Gemeinde vor 2000 Jahren ist auch ein persönlicher Brief an uns und an jeden persönlich. Möge Gott schenken, dass ein jeder unter uns dies zu Herzen nimmt und zu eigen macht. Und dass wir nicht nur Hörer, sondern Täter sind. Lasst uns beten. Herr, schenke uns nun dein himmlisches Licht, dein Licht, deinen Geist, dass wir uns im Lichte des Wortes Gottes prüfen, ob wir noch in der ersten Liebe stehen oder nicht. Und wenn nicht, Herr, schenke uns, dass wir gedenken, wo wir gefallen sind und das in Ordnung bringen und Buße tun und die ersten Werke. und dass wir dadurch überwinden, sodass wir teilhaben an dem Baum des Lebens im Paradies. Amen.